Wir lesen heute im letzten Kapitel des Epheserbriefes die Verse 18 bis 20 und in der nächsten Bibelstunde werden wir die restlichen Verse behandeln. Da geht es ja um die Kraftquelle für den geistlichen Kämpfer. Er braucht ja eine Kraftquelle, so wie das Licht eine Stromquelle braucht, die Stehlampe muss eine Steckdose haben, wo der Stecker eingesteckt wird, damit wirklich auch etwas in Betrieb kommt. So braucht auch der geistliche Kämpfer immer wieder eine Kraftzufuhr, damit er das tun kann, wozu er berufen ist. Nicht das tun kann, was er tun will, sondern was er tun soll. Die Kraft Gottes steht nur zur Verfügung für das, was das Kind Gottes tun soll, nicht was das Kind Gottes tun will. Dafür gibt es keine Kraft. Da muss der Mensch selbst zusehen, wie er mit seinen Gedanken, mit seinen Plänen, mit seinen Handhabungen selbst fertig wird und scheitert oft daran. Der Apostel Paulus schreibt hier, betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, auf das mir gegeben werde das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, dass ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, dessen Bote ich bin in der Kette, auf dass ich darin freudig handeln möge und reden, wie sich's gebührt. Mitten in diesen Versen spricht der Apostel Paulus von dem Evangelium, aber in Zusammenhang mit dem Geheimnis. Das Evangelium ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis kann nicht studiert werden. Das Geheimnis, ein Geheimnis kann nur gelüftet werden, kann nur geoffenbart werden. Und das Geheimnis des Evangeliums kann nur durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Und darum ist es so notwendig, dass Gemeinde, und wovon ja auch der Epheserbrief spricht, er spricht ja von dieser erwählten Gemeinde. So wie das Volk Israel im alten Bund erwählt wurde, so wurde die Gemeinde erwählt und berufen zur Ehre Gottes des Vaters, dass er mit seinem Geist darin wohnt. Und in dieser Gemeinde soll das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott gelüftet sein. Das ist ein Geheimnis. Das kann man mit Worten anderen gar nicht so beibringen. Sie denken, man redet von fremdartigen Sachen, die es gar nicht gibt. Gebetserhörung, oh, wo gibt's denn sowas? Das kann man nicht nachvollziehen, das kann man nur erleben, das Geheimnis. Das ist so ein ganz persönlicher Austausch, den die Seele, die gläubige Seele mit dem lebendigen Gott pflegt. Und der Apostel Paulus sagt, dazu ist es notwendig, dass ihr stets in allem Anliegen bittet und betet mit Flehen und wach darin seid, wach darin seid. Betet nicht nur für euch, ihr braucht es, betet auch für die Mitgläubigen. Betet für mich, dass ich das Wort Gottes richtig aussagen kann und weitergeben kann. Der Apostel Paulus, obwohl er ein berufenes Gefäß war in Gottes Hand, wusste, dass er aus sich heraus das nicht tun kann. Dass er nicht als Apostel, als Missionar unterwegs sein kann nach seinem Gutdünken. Sondern er braucht die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Wir haben ja zuvor, in den Versen zuvor, von einigen Rüstungsdingen gelesen. Die Ausrüstung, die Waffenrüstung und die geistlichen Gaben, die damit zusammenhängen. Sie bestanden und bestehen ja aus Glauben, Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Heilsgewissheit, dem Wort Gottes. Und wenn wir dazu nehmen, die geistlichen Gaben in 1. Korinther 12, 8 bis 10, da steht ja Weisheit, Erkenntnis, Glaube, gesund machen, Wunder tun, Weissagen, Geisterunterscheidung haben können, Sprachen des Geistes und Sprachen auslegen. Wenn wir das alles sehen und auch zugleich erkennen, dass selbst der Widersacher auch so eine gewisse Rüstung mit sich rumträgt und auch den unaufrichtig Gläubigen anzieht, dann hat er eine Gabe aber nicht. Er kann nicht vor den Thron Gottes mit Gebet treten und Kraft anziehen, um sein Werk mit der Kraft Gottes durchführen zu können. Wir lesen ja, dass der Goliath auch eine Waffenrüstung hatte gegen den David. Und da steht zum Beispiel, dass er auch einen Helm hatte, Brustpanzer, Schild, Spieß, Schwert, Beinharnisch. Das hatte er auch. Und er trat auf gegen den Gott Israels. Aber David sagte, ja, du kommst mit diesem, deinem Panzer an. Aber ich komme im Namen des Herrn, des Gottes Israels. Die Kraft ist bei mir. Da kannst du Panzer anziehen, welche du willst. Du wirst nicht siegen. Und so ist es ja auch mit der Nachahmung der Geistesgaben. Vier Gaben werden ganz bestimmt auch vom Widersacher gerne ins Feld geführt. Das haben wir bei diesen pseudo-charismatischen Erweckungen immer wieder zu sehen. Zum Beispiel ein Zungenreden. Es ist nicht das göttliche Zungenreden. Krankenheilung, meistens ist es nur eine Verdrängung. Wahrsagen, will ich mal sagen, sie nennen das Weissagen. Und Wunder tun. Diese vier Stücke, die werden imitiert. Und das ist auch kein Wunder, so lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 9, dass ja der Widersacher sich aufmacht, um mit solchen Zeichen und Wundern die Menschen zu verführen. Alle, die nicht geborgen sind in dem Herrn, die nicht an diese Kraftquelle Gottes angeschlossen sind. 2. Thessalonicher 2, 9 lese ich mal dazu. Ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften, Zeichen und Wundern. Da sind also auch Krafterweisungen, aber es sind nicht Krafterweisungen von Gott. Es ist nicht das Gebet, das durch den Heiligen Geist geführt wird, durch den Geist Gottes und nicht die Kraftzuwendung, die aufgrund des Gebetes im Heiligen Geist vom Throne Gottes geschieht. Auch in Offenbarung 13, Vers 12 lesen wir von dem falschen Propheten, der da auftritt, dass er Vollmachten hat, Wunder zu tun, Zeichen. Und die Leute werden drauf eingehen. Ja, sie werden reinfallen, wenn sie nicht an Jesus Christus gebunden sind. Sie werden gar nicht merken, dass sie verführt werden. Manchmal ist es ja doch sehr erstaunlich, was Menschen alles so glauben und annehmen. Sie schalten, so sagen wir manchmal, in manchen Dingen einfach schon ihren Verstand aus. Sie kriegen überhaupt gar nicht mehr mit, was man mit ihnen tut. Wie sie manipuliert werden, dass sie zum Beispiel Dinge kaufen, die sie gar nicht brauchen. Werden manipuliert. Sie haben das Gefühl, Dinge kaufen zu müssen und merken, eigentlich brauchen sie es gar nicht. Aber sie sind überrumpelt worden. Und so ist das auch dann, wenn dieser falsche Prophet auftritt. Von ihm heißt es zum Beispiel, er übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm aus und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war und tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen und verführt die auf Erden wohnen um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. Also Zeichen und Wunder gibt es in mancherlei Weise, aber die Gemeinde soll Zeichen und Wunder und Kraftzuwendung von Gott selbst bekommen. Darum gehört zu dieser Waffenrüstung das Gebet. Das Gebet, das vor den Thron Gottes dringt und von dort aus erhört wird und die Siegeskraft dem Gläubigen und der gläubigen Gemeinde darreicht. Als Kinder Gottes tragen wir also nicht nur den Namen, Kinder Gottes zu sein, sondern wir sind es auch durch Jesus Christus und somit haben wir das Anrecht erworben, durch den Glauben die Kraft Gottes, die Siegeskraft in Anspruch nehmen zu können. In Johannes 16, Vers 25 und weiter heißt es, da sagt der Herr Jesus: Das habe ich zu euch gesagt, alles durch Sprichwörter. Jetzt kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr durch Sprichwörter mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An dem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Ihr werdet bitten. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich lieb habt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also der Herr Jesus hat angekündigt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr werdet den Vater persönlich bitten. Ihr seid nämlich Kinder Gottes. Ihr seid Kinder des Vaters. Ihr werdet ihn bitten in meinem Namen und er wird es euch geben. Ich werde nicht für euch bitten, sondern ihr habt den Anspruch, zum Thron des Vaters vorzudringen. So wie der Leuchter in der Stiftshütte, wir kennen ja den siebenarmigen Leuchter, wir haben ja so ein Symbol hier vorne stehen, ja. Der siebenarmige Leuchter musste ja Tag und Nacht brennen. Wir können es in 3. Mose 24 lesen, wo es heißt, dass morgens und abends immer Öl aufgegossen werden musste, damit ein heller, siegreicher Glanz ausgeht von diesem Leuchter und von der Stiftshütte und deutlich macht, Gott ist der Herr. So muss auch das Kind Gottes täglich und ständig Kraftzufuhr empfangen aus dem himmlischen Heiligtum. Aus dem himmlischen Heiligtum. Und das Instrument dazu, um diese Kraftzufuhr zu bekommen, ist das anhaltende Gebet. Nicht umsonst steht auch im Römerbrief, betet ohne Unterlass. Was bedeutet denn das? Wir haben schon Antworten gehört, dass jemand sagt, na, ich habe ja schließlich auch noch eine Arbeit. Ich habe ja noch was zu tun, kann doch nicht immer beten. Oder eine Schülerin meiner Frau sagt, ich kann doch nicht immer auf den Knien rutschen. Sie war katholisch und da kam das mit den Knien dran. Ich kann doch nicht immer auf den Knien rutschen. Das ist damit nicht gemeint, sondern das ist der Lebenszustand. Beten ohne Unterlass, immer angebunden bleiben an das Heiligtum durch den Heiligen Geist, damit auch die Kraftzufuhr, die ich für den einzelnen Tag brauche, mich erreicht. Betet in allem Anliegen. Der Herr Jesus sagte in Matthäus 21, 22 auch diesbezüglich, alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Mit anderen Worten, ihr müsst etwas empfangen. Es geht nicht nur darum, wahlweise mal zu beten und eventuell was empfangen zu können oder zu wollen, sondern es ist notwendig, dass wir etwas empfangen. Wenn wir nämlich nichts mehr empfangen von Gott, ist unsere Arbeit vergeblich. Sie taugt überhaupt nichts, in keiner Beziehung. Wir können machen, was wir wollen, es wird keine Frucht bringen. Der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr braucht die Anbindung, so wie eine Rebe am Weinstock die Anbindung braucht, braucht ihr sie auch. Die Waffenrüstung ist gut, aber dazu kommt das siebte, das anhaltende Gebet. Jeden Tag vor dem Thron Gottes erscheinen. Judas, der Bruder des Herrn, wies auch auf den Sieg durch das Gebet hin. In großen Schwierigkeiten, wir haben ja mal den Judasbrief durchgenommen und haben gelesen, dass es viele Menschen geben wird, religiöse Menschen, die sich nebeneinschleichen, so tun, als ob sie gläubig sind, aber die die Gemeinde unterwandern wollen, sie durcheinander bringen wollen. Aber mitten in den Schwierigkeiten sollen die Gläubigen im Gebet verharren. Dann werden sie Sieg behalten. Judas 17 bis 20, da heißt es: Ihr, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, da sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen Lüsten des gottlosen Wesens wandeln. Diese sind es, die Trennungen machen. Das sind Fleischliche, die haben keinen Geist. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist und betet. Und betet. Und erhaltet euch in der Liebe. Auch im Psalm 32, wo es ja um die Anfechtung und der Sündennot geht, sagt David, dass es wichtig ist, mit den Sorgen und Lasten im Gebet zum Herrn zu kommen. Und er schreibt dann hier weiter, um des Willen, um dieser Not willen, die sich auf uns legen kann, werden alle Heiligen, in Vers 6, zu dir beten, zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sie werden, die Heiligen, kommen zur rechten Zeit im Gebet. Also bevor sie von den Fluten überflutet werden. Bevor sie von den Ängsten dieser Zeit vereinnahmt werden. Werden sie beten und sagen, gib mir die Kraft, Herr, durchzuhalten. Gib mir die Kraft zu überwinden. Oft wissen wir auch nicht, wie wir im geistlichen Kampf der Sünde, den widrigen Situationen begegnen sollen oder im Zeugendienst am nächsten stehen können. Das Gebet zum Herrn lässt uns Weisheit zufließen. Auch diese Zeugnisse haben wir ja schon oft gehört, dass wenn jemand ein Gespräch plötzlich führen sollte mit einem anderen Menschen über den Glauben, fielen ihm Bibelworte ein, fielen ihm Sätze ein, die dem anderen wirklich geholfen haben. Und so steht es auch in Sprüche 2, in den ersten Versen. Mein Kind, so du willst meine Rede annehmen und meine Gebote bei dir behalten, dass dein Ohr auf Weisheit achtet und du dein Herz mit Fleiß dazu neigest, ja, so du mit Fleiß danach rufest und darum betest, so du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, alsdann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Verstand. Er lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Also, wo wir darum beten, werden wir auch die notwendige Weisheit zur richtigen Zeit empfangen. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Und darum sagt der Apostel Paulus hier am Ende des Briefes, betet stets in allem Anliegen mit Bitten. Er hätte ja stehen bleiben können an diesen wunderbaren Aussagen, wenn du Glauben hast, Gerechtigkeit, Frieden hast, wenn du bereit bist, das Evangelium weiterzusagen, wenn du das Wort Gottes hast, dann ist es doch alles genug. Es reicht doch aus. Es reicht nicht aus, wenn wir nicht beten. Es reicht nicht aus. Es reicht nur dann aus, wenn das Gebet vor den Thron Gottes dringt. Dann werden all diese Dinge der Waffenrüstung richtig lebendig. Und dann üben sie auch ihre Funktion aus. Dann verspüren wir, in der Gerechtigkeit Gottes getragen zu werden. Dann verspüren wir, dass Glaube sich expandiert in uns und wir Dinge erwarten, die vom Menschenverstand nicht zu erwarten sind. Dann erkennen wir, die Kraft in uns, Frieden halten zu können, wo man uns provoziert und den Frieden stehlen will. Das wird plötzlich lebendig. Dann erkennen wir, dass das Wort Gottes uns tröstet und dass wir es haben, auch anderen Trost zuzusprechen, wenn es durch die Kraft des Heiligen Geistes bewegt und ausgebreitet ist. Und so uns der Herr hört in unseren Gebeten, wissen wir auch, dass wir genau das empfangen haben, was er will, dass seine Gemeinde als Fürbitte vorbringt. Wir lesen diese Bestätigung in 1. Johannes 5. Dort heißt es ja, das ist ja unsere Freudigkeit, Vers 14, die wir zu ihm haben, so wir etwas bitten nach seinem Willen. Dann hört er uns. Und hier an dieser Stelle merkt man schon die persönlichen Begrenzungen und Schwierigkeiten. Was ist denn Gottes Wille? Und dazu muss ich ins Gebet gehen und diesen Willen auch erfragen und mich diesem Willen anschließen, dass der Herr Offenbarung gibt, das sollst du tun. Ja, Herr, ich bitte, dass ich das tun kann. Dann weiß ich, es ist seinem Willen gemäß und es wird gelingen. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben. Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Und an dieser Stelle ist es auch schon ausreichend, für den einzelnen Tag zu bitten, dass wir für den einzelnen Tag wissen, was wir tun sollen. Wir haben im Jakobusbrief ein Beispiel, wie einfach Gebet ist und wie wirkungsvoll es ist, wenn Gott es schenkt und bestätigt. Ich habe oft diese Verse gelesen und dachte, ach, wie einfach, wie einfach. Da wird nämlich von Elia gesprochen. Elia, der betete und es regnete nicht 3,5 Jahre. Und er betete wieder und es regnete. Und da heißt es einfach, er ist ein Mensch, das ist uns nämlich zum Trost gesagt, weil wir sagen, na, bin ich denn Elia? Bin ich denn ein Prophet? Ich kann mich doch mit ihm überhaupt nicht vergleichen. Hier steht aber, Elia war ein Mensch wie wir. Wie wir. Er war von Gott bevollmächtigt, wohl. Aber er war kein besonders anderer Mensch. Er war ein gläubiger Mensch, so wie wir auch gläubige Menschen sind. Aber er war ein von Gott beschenkter Mensch. Und wir sollen genauso beschenkt sein. Elia war ein Mensch gleich wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir wissen, dass sein Gebet, wenn wir das im Königebuch lesen, 1. Könige 17, 1, da steht ja schon, dass eine Trockenzeit dann kommen wird. So hat es dann Elia ankündigen dürfen, weil der Herr ihn so gesegnet hat, dass er das sagen durfte. Und dann in Kapitel 18 betete er darum, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Als dann am Karmel, auf dem Karmel, dieses Gottesurteil oder Gotteserkenntnis hervorgebracht werden sollte und die Baalpriester wurden alle gesammelt und auch das Volk Israel, um deutlich zu erkennen, wer ist denn eigentlich Gott? Wer ist denn Gott? Ist wirklich das der Gott, der hier verkündigt worden ist durch die Heilige Schrift oder sind die anderen, die da sich als solche Lebensmeister anbieten, Götter? Und dann betete auch hier Elia, nachdem er dieses Opfer zubereitet hat, er hatte ja vorher gesagt, der Gott, der mit Feuer antworten wird, das ist der richtige Gott. Glaubt ihr das? Wollt ihr das? Ja, das glauben wir und das werden wir dann auch bestätigen. Und dann betet er hier in Vers 37, erhöre mich, Herr, erhöre mich. Wozu? Dass dies Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist. Also er hat nicht für sich gebetet, sondern er wurde in das Gebet des Herrn hineingenommen, damit Gott offenbar wird vor dem Volk. Dass dies Volk wisse, dass du Herr Gott bist und dass du ihr Herz danach bekehrst. Das war ein wirklich geistliches Gebet durch den Geist Gottes. Das Anliegen des himmlischen Vaters für sein Volk Israel, ja für die Menschen. Dass du der Herr bist und dass du ihr Herz danach bekehrst. Und als er so gebetet hat, da fiel plötzlich Feuer vom Himmel, fraß das Opfer, das Holz, die Steine schmolzen von dem Altar, verflüssigten sich, das Wasser, so wie wir lesen, was er über das Opfer gegossen hatte und was so ringsrum um den Altar nun stand, wurde aufgeleckt von den Flammen. Nichts war mehr da. Er hat einfach gebetet, zur Ehre Gottes, im Willen Gottes. Und Gott bekannte sich zu seinem Gebet. Und das meint der Apostel Paulus eben auch hier, dass Gemeinde, die berufen ist, in diesem Willen Gottes beten darf und soll. Weil Gemeinde Jesu also nicht nur den Kampf des Glaubens im Leben des Einzelnen zu bestehen hat, also jeder Gläubige für sich, sondern in der Gesamtheit, die Gemeinde in der Gesamtheit soll den Kampf des Glaubens bestehen, gehört also auch die Fürbitte dazu, um die Kraftquelle dafür anzuzapfen, also für diese Quelle des richtigen Handelns in dieser Welt in sich zu tragen durch den Geist Gottes, die Fürbitte. Darum sagt Paulus auch hier, bittet und fleht für alle Heiligen, denn die gehören zu diesem einen Leib. Man kann sich nicht separieren. Manche Christen glauben ja, sie könnten Einzelchristentum führen. Das stimmt einfach nicht. Man muss beschenkt werden durch den unsichtbaren Leib und da gibt es auch Glieder in der Sichtbarkeit. Keiner kann alleine leben wollen. Er braucht den anderen. Gott hat diesen Leib zusammengefügt. Deswegen betet für alle Heiligen. Und betet für mich, aber Paulus meinte nicht sich nur als Person, sondern für den Auftrag, den er von Gott bekommen hat, um das Geheimnis des Evangeliums weiterzutragen und zu geben, dessen Bote ich bin in der Kette. Und hier meint er nicht nur die Gefangenschaft in Rom, sondern er ist, nennt sich oft ein Gebundener des Herrn, für die Heiden. Er war der Heidenapostel und er ist von Jesus Christus dafür berufen worden und in dieses Amt hineingesetzt worden, ob er es wollte oder nicht. Ein gebundener Jesu Christi. Und er will darin freudig handeln und freudig reden. Und da hat das Wort, das hat mich auch sehr angesprochen, wie es sich gebührt. Oh, das ist auch so ein Problem. Wir wissen oft gar nicht, wie es sich gebührt, mit dem anderen über das Evangelium zu reden. Da braucht es auch Gebet. Man kann nicht mit der Tür ins Haus fallen und einfach sagen, so nun, bekehr dich mal. Nein, der richtige Zeitpunkt, die richtige Art, wie es sich gebührt, die Ehre Gottes darzustellen. Darum wollte der Apostel Paulus Fürbitte durch die Gemeinde haben. Denn Sieg entsteht auch durch diese Fürbitte. Wir lesen in der Apostelgeschichte ein wunderbares Beispiel dafür. Apostelgeschichte 12, Abvers 5. Petrus wurde ja ins Gefängnis gesteckt. Denn der König Herodes hatte ja zuvor den Jakobus getötet und dachte, er tut dem Volk ja einen Gefallen damit. Nun wollte er die übrigen Apostel auch noch fangen und möglichst auch umbringen, um wieder die Gunst des Volkes auf seine Seite zu bekommen. Petrus war im Gefängnis gehalten. Aber der zweite Teil dieses Verses lautet: Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Petrus war gefangen, eine Seite. Aber die Gemeinde Jesu, betete ohne Aufhören zu Gott. Was passierte? Petrus war ja sehr stark bewacht. Er musste zwischen zwei Kriegsknechten schlafen. Er war mit Ketten gebunden. Vor der Tür standen auch noch Leute, Soldaten. Also es war gar keine Möglichkeit, aus diesem Gefängnis irgendwie herauszukommen. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören, im Willen Gottes. Denn Gott wollte den Petrus noch weiter gebrauchen. Und da kam ein Engel des Herrn. Die Türen öffneten sich und er sprach zu Petrus: Komm, steh auf. Die Ketten fielen von seinen Händen. Die Soldaten fielen wie in einen Schlaf, ein Koma. Und der Engel führte Petrus aus dem Gefängnis. Und plötzlich stand er dann vor dem Haus, wo die Gläubigen beteten. Sie beteten allerdings ein Gebet, wo immer noch so ein kleiner Zweifel im Herzen war. Die menschliche Seite steht uns oft im Wege, trotz unserer Gebete im Geist. Da kommt immer noch so ein bisschen menschlicher Zug da rein. Wird's denn auch erhört? Und als Petrus vor der Tür stand, klopfte an, machte dort die Rode auf und war erstaunt. Petrus vor der Tür. Sie lief zurück zu den Gläubigen, die da gebetet haben. Der Petrus steht vor der Tür, sagte, ist unmöglich. Aber sie haben doch dafür gebetet, für den Petrus. Ist unmöglich, das ist bestimmt sein Geist, ist er nicht selbst. Doch, geht hin und schaut, es ist er selbst. Ihr habt gebetet im Willen Gottes und die Ketten fielen von seinen Händen, die Gefängnistüren taten sich auf, die Soldaten konnten ihn nicht aufhalten. Fürbitte öffnet verschlossene Türen. Hier verstehen wir also den tieferen Sinn dieser Aufforderung des Apostels an die Gemeinde, dass sie in allem Herzensanliegen, von ganzem Herzen beten sollen. Sie brauchen persönlich die Kraftquelle und sie brauchen sie auch für die Mitbrüder und Schwestern und für die Ausbreitung des Evangeliums, des Geheimnisses. Gott, der Herr, will gebeten sein, damit er uns schenken kann aus seiner Gnadenfülle, was wir brauchen. Wenn Israel wieder zurückkehrt zu dem lebendigen Gott, geht es auch nicht ohne Gebet. Geht es nicht ohne Gebet. Wir lesen Jeremia 31, Vers 8 und 9, wo der Herr sagt, siehe, ich will sie aus dem Land des Nordens bringen und will sie sammeln aus den Enden der Erde, Blinde und Lahme, Schwangere und Kindbetterinnen, dass sie in großen Haufen wieder hierher kommen sollen. Sie werden weinend kommen und betend. Und betend. Damit sie auch die Kraft anziehen können, die sie brauchen für den Weg ins Land. Ich bin davon zutiefst überzeugt, wenn Israel 62 Jahre schon wieder besteht nach der Staatsgründung, ist das nicht auf die gottlosen Juden zurückzuführen, die da sagen, es gibt keinen Gott, sondern auf die Beter im Lande, die auch an den Feiertagen und am Sabbat in die Synagogen gehen und beten. Es sind vielleicht nicht sehr, sehr viele, aber Gott erhört dieses Gebet und gibt Kraft zu überwinden. Nicht nur die, es beten auch noch andere. Ja, ja. Im Alten Testament wurde auch gebetet, ja, zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie er sich vorstellte. Aber das Gebet und sie werden dann zu dem Messias, das ist Jesus Christus, auch betend kommen. Das Gebet ist Wegbereitung für das persönliche Leben und für das Leben der Gemeinde und des Volkes Israel. Und ich lese auch dazu, wie es ja im Propheten Sacharja steht, diese Erweckung, die ausbricht unter dem Volk, geschieht durch den Heiligen Geist. Und dann werden sie beten und danken, dass sie die Kraft bekommen haben, zurückzukehren in das Land und die Erkenntnis zu erkennen, in welchen sie gestochen haben. Es steht Sacharja 12 über das Haus David und die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Zu dieser Zeit wird große Klage sein zu Jerusalem, wie sie war bei Hadad-Rimmon im Felde Megiddus. Das Land wird klagen, ein jegliches Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses David und ihre Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und ihre Frauen auch, das Geschlecht des Hauses Levi und das Geschlecht Simeis besonders und ihre Frauen besonders und alle übrigen Geschlechter, ein jegliches besonders und ihre Frauen besonders durch den Geist des Gebetes. Demütigung vor dem lebendigen Gott durch das Gebet. Das begleitet die Gemeinde Jesu durch die Zeit und das vollendet auch den Ratschluss Gottes in dieser Zeit und in Ewigkeit, indem er seine Gebete in die Herzen der Gläubigen senkt und sie sich diesem Willen Gottes gleich machen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, in großer Macht und Herrlichkeit, dann wird auch der Sieg durch Gebet kundgemacht. Jesus Christus ruft auf und hat seine Jünger schon aufgerufen im Garten Gethsemane und hat so einen Satz gesagt, was schlaft ihr denn? Was schlaft ihr? Viele Gläubige schlafen heute auch. Steht auf und betet, sagt er. Steht auf und betet. Wenn ihr nicht betet, dann schlaft ihr. Und wenn ihr schlaft, könnt ihr nichts empfangen und könnt nicht am Werk des Herrn mitwirken. Im Kapitel 5 vom Epheserbrief, ich wiederhole es nochmal, in Vers 14 zitiert der Apostel Paulus auch diese Aufforderung und sagt, wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. Jesus sagt, was schlaft ihr? Steht auf und betet, dann werdet ihr erleuchtet werden. Das Ziel ist für die Gemeinde, für den Einzelnen, dass wir immer gefestigter werden und nicht loser und lockerer in der Endzeit. Wir leben ja heute in der Zeit, wo die Trennung von der Gemeinde Sardes stattfindet. Einige sterben, einige schlafen ein, andere lassen sich rufen und wach werden. Werden wach, die einen münden ein in die Gemeinde zu Laodicea, die gar nichts mehr vernimmt, die nur noch sich selbst sieht, die sich selbst genug ist, die gar keine Offenbarung mehr sucht und braucht, die ja schon alles weiß und der Herr sagt, du weißt überhaupt nichts, du schläfst, du glaubst etwas zu wissen. Und die anderen münden ein in die Gemeinde zu Philadelphia. Das ist die Erweckungsgemeinde, die wach bleibt, die sich beschenken lässt, von der zwar gesagt wird, dass sie eine kleine Kraft hat, aber sie ist willig, sich beschenken zu lassen. Sie ist nicht fertig, sie glaubt nicht alles zu wissen, sondern sie betet darum, Herr, erleuchte mich, ich weiß nichts, du weißt alles. Und der Herr sagt, du hältst mein Wort und darum werde ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis geht. Ich werde mit dir das tun, was auch durch Petrus gesagt worden ist in seinem ersten Brief, 5. Kapitel. Ich werde dich vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Der ganze Vers lautet: Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, das Wort kommt auch drin vor, darf man nicht wegstreichen, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen, und ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Kraftquelle des geistlichen Kämpfers ist das Gebet, das vor den Thron Gottes steigt und von dort aus bestätigt wird, wieder in die Zeit. Dazu wollte der Apostel auch uns neu hier durch den Epheserbrief aufrufen, und wir wollen es auch beherzigen.